Ich möchte heute über fünf Sätze einer Lehrrede sprechen. Die ist überschrieben mit Satchako. Das ist die 35. Lehrrede der Mittleren Sammlung. Bevor ich darauf zu sprechen komme, ein paar Gedanken vorab. Wenn wir das Wort Buddha hören oder auch aussprechen, dann sind damit immer bestimmte Assoziationen verbunden. Oft sind das einfach nur Allerweltsvorstellungen. Ein Buddha ist eine schöne Deko im Vorgarten oder sieht schön im Schaufenster aus, auf dem Wohnzimmerschrank vielleicht. Vielleicht denken wir, dass der Buddha ein historisch bedeutender Mann war, ein großer Weiser, ein indischer Religionsgründer. Für vielen ist er ein moralisches Vorbild, für die anderen ein Meditationsmeister, für die dritten ein tiefschürfender Philosoph. In Dhamma-Kreisen ist das ein bisschen anders. Da spricht man von ihm als ein Erleuchteter oder als ein Erwachter. Und ich stelle mir die Frage, welche Assoziationen sind denn für uns selbst maßgebend? Welche Bedeutung hat denn der Buddha für uns? Die Fragen sind nicht akademisch und die Antworten schon gar nicht, weil sie eine praktische Bedeutung haben. Sie haben Einfluss auf unser Weltbild. Sie haben Einfluss damit auch auf unser gesamtes Erleben, unsere Ziele, die wir uns setzen, auf die Motivationen, die wir im Leben haben, auf die Verhaltensweisen, die entwickelt werden. Und damit hat diese Vorstellung, diese Assoziation auch einen Einfluss auf unser langfristiges Erleben, auf unsere Zukunft. Im Pali-Kanon gibt es nun eine Art Standardbeschreibung, die fängt so an, Iti Piso Bhagava, und da sind die wesentlichen Eigenschaften des Buddha aufgezählt. Es wird immer gesagt, das ist der gute Ruf, der ihm vorangeht. Und das will ich erstmal zitieren oder in Erinnerung rufen. Diesem erhabenen Gotama eilt dieser gute Ruhmesruf voraus, nämlich: Dies wahrlich ist der Erhabene, Heilige, vollkommen Erwachte, der in Wissen und Handeln Vollendete, der Gutgegangene, der Kenner der Welt, der unübertroffene Lenker der zähmbaren Menschen, der Meister von Göttern und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Er erklärt diese Welt mit den Göttern Maras, Brahmas, Asketen und Brahmanen, mit den Lebewesen, Göttern und Menschen, nachdem er sie durch seine höheren geistigen Kräfte selbst verstanden hat. Er verkündet diese Lehre, die am Anfang Gute, in der Mitte Gute, am Ende Gute. Er erklärt der Bedeutung und den Worten nach den völlig vollendeten, völlig geläuterten Reinheitswandel. Gut ist es, solche Heilige zu sehen. Wie gesagt, das ist eine Standardbeschreibung und wir haben sogar eine Art Gewähr, dass das eine richtige Sichtweise ist, denn der Buddha selbst hat diese Art von Charakterisierung akzeptiert, beispielsweise in einem Gespräch mit Satchako, der als Anhänger der Jains ein Debattierer und schlauer Redner war und sich oft mit dem Buddha so ein bisschen gekabbelt hat. Und der sagt ihm, wie Geheilte über einen Buddha sprechen. Sie sprechen genauso, wie das in den vorangegangenen Sätzen sozusagen dargestellt worden ist. Denn es sind solche, die einen Buddha ehren, die ihn respektieren, die ihn würdigen und verehren. Im Übrigen habe ich da schon bei anderer Gelegenheit darüber geredet. Und ich möchte deshalb eine andere Charakterisierung vorschlagen, eben die fünf Sätze, die ich anfangs erwähnt habe. Also, wie lauten diese fünf? Erwacht ist der Erhabene, zum Erwachen zeigt er die Lehre. Gebändigt ist der Erhabene und zur Bändigung zeigt er die Lehre. Gestillt ist der Erhabene, zum Stillwerden zeigt er die Lehre. Hinübergelangt ist der Erhabene, zum Hinübergelangen zeigt er die Lehre und vollkommen erloschen ist der Erhabene, Zum vollkommenen Erlöschen zeigt er die Leere. Also hier haben wir 5 charakteristische Merkmale, die von dem werdenden Buddha erworben worden sind. Er hat sie also nicht einfach mitgebracht, sondern sie sind und waren das Ergebnis eines langen Ringens um seine Freiheit. Und der Buddha lehrt eben auf genau dieser Grundlage und auch eben zu diesem Zweck. Mit anderen Worten, die Lehre basiert auf Erfahrung, auf unmittelbarem Wissen, auf eigener Einsicht. Wir lesen immer mal wieder den Satz, oder haben ihn auch eben gehört, er erklärt diese Welt, nachdem er sie selbst verstanden hat. Da ist also nichts Spekulatives, etwas, was man von anderen gehört hat, was vielleicht die Tradition weiterträgt, etwas Vermutetes oder irgendwas, was man sich zusammengereimt hat, sondern alles, was der Buddha sagt, basiert auf unmittelbarer Einsicht. Und er lehrt diese Dinge, damit andere dieselben Eigenschaften auch erwerben. Er hält sich mit seinem Wissen und seinen Einsichten nicht zurück, sondern er teilt sie vielmehr uneingeschränkt, muss man sagen. Er hält jede unnötige Distanz, die es oft zwischen Lehrern und Schülern gibt, hält er nicht fest, sondern er versucht sie nach Möglichkeit zu verkleinern. Aufgewiesen habe ich die Lehre und habe kein Innen und kein Außen gemacht. Nicht gibt es beim Vollendeten ein Aufsparen in der hohlen Faust. Das ist ein sehr instruktiver Satz. Was ist damit gemeint? Nun, der Buddha hat nicht unterschieden zwischen öffentlich und privat oder geheim oder etwas, was er für Insider nur gelehrt hat. Bei den alten vedischen Meistern war das oft anders. Sie waren sehr zurückhaltend bei der Weitergabe ihrer tiefsten Lehren. Und oft haben sie erst vor dem Tod das Entscheidende weitergegeben und da auch nur dem wichtigsten Schüler, den sie hatten. Manches ist überhaupt nur als strenge Geheimlehre weiter verbreitet worden, aber nie so recht öffentlich gemacht. Im Übrigen gibt es viele Lehrer, die aus Prinzip nicht alles lehren. Warum? Sie wollen einmal ihr Herrschaftswissen behalten. Sie wollen ihre Überlegenheit über die Schüler bewahren und damit wollen sie auch ein Stück ihre Einnahmemöglichkeiten nicht verlieren. Bei dem Buddha war das ganz anders. Er war ganz anders eingestellt, weil er keine materiellen oder sonstigen Eigeninteressen verfolgt hat. Wenn er lehrte, dann aus Mitempfinden, aus Interesse am Wohlergehen der Menschen. Dennoch, und das muss man auch sagen, gibt es bei dem Erhabenen 2 Einschränkungen bei den Belehrungen, aber der ergibt sich, wenn man so will, aus der Sache selbst. Einmal sagt er, ich habe nur ein einziges Thema, über das ich was sage. Ich lehre nur eine Sache, das Leiden und seine Überwindung. Alles andere interessiert nicht, alles andere werdet ihr von mir nicht hören. Und die 2. Einschränkung bezieht sich natürlich auf die konkrete Lebenssituation eines Menschen. Nicht jeder hat dieselbe Verständniskraft und darauf musste er Rücksicht nehmen. Was versteht jemand, was kann er fassen? So, jetzt zur Charakterisierung des Buddha. Wir haben gehört, dass der Buddha Bhagava genannt wird, der Erhabene. Und er ist tatsächlich erhaben, aber in einem geistig-religiösen Sinn. Erhaben heißt ja hervorragend, hervorstehend, herausragend. Er hebt sich deutlich erkennbar von der Menge der gewöhnlichen Menschen ab. Er ist erhoben über das Banale, erhoben über das Weltliche, über das Irdische, über alles Alltägliche. Man kann sagen, er gehört einer anderen Dimensionen an oder ein bisschen flapsig ausgedrückt, er spielt in einer anderen Liga. Und das ist genau das, was ihm eine natürliche Autorität verleiht, was ihn ehrfurchtgebietend erscheinen lässt, was ihn sozusagen Achtung einflößen lässt. Jemand, der durch diese natürliche Autorität wirkt, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten der Wirksamkeit als jemand, der das nicht hat. Und diese Bezeichnung Bhagava ist, wenn man so will, ein sechster oder übergreifender Punkt bei der jetzt im Einzelnen noch folgenden Beschreibung. Und jetzt komme ich zu dem ersten Satz, um den es heute Abend gehen soll. Der hieß, erwacht ist der Erhabene und zum Erwachen zeigt er die Lehre. Damit ist die wichtigste Sache gleich am Anfang genannt. Diese Sache ist sozusagen die Namensgeberin, denn das geläufigste Attribut, das der einstige Siddhartha Gautama hat später, ist die Bezeichnung Buddha. Erwacht oder ein Erwachter. Also jemand, der nicht mehr schläft, der nicht mehr länger träumt, der aus dem Lebens- und Daseinstraum aufgewacht ist, der in die Dimension der Realität eingetreten ist, der die Wirklichkeit unverschleiert sieht, der sie so sieht, wie sie ist und sie deutlich sieht und umfassend erkennt. Ein Buddha ist jemand, der die Wahrheit sieht, der sie versteht, der das Leben und dessen Gesetze durchschaut, und zwar durch und durch erschaut. Der Buddha selbst gibt uns an einer anderen Stelle eine Art Verständnishilfe, was damit gemeint ist, mit diesem Erwacht. Ich meine eine Passage in der Lehre de Potalio. Ich möchte die zitieren. Gleich wie etwa Hausvater, wenn ein Mann ein Traumbild sähe, einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten See und, wieder erwacht, nichts mehr erblickte. Ebenso nun auch, Hausvater, bedenkt der edle Schüler bei sich, Traumbildern gleich sind die Sinnenlüste, hat der Erhabene gesagt, voller Leiden, voller Enttäuschung, das Elend überwiegt. Der Ansatzpunkt dieser Belehrung ist eine regelmäßige Erfahrung, die im Grunde alle Menschen machen, Menschen als Sinneswesen, denn die haben nächtliche Träume. Und dieser Vergleich von Träumen mit der gesamten Existenz, den haben wir auch schon öfter thematisiert, und das hat uns immer deutlich gemacht, dass Traumerlebnisse ja etwas vorgaukeln, was nicht ist oder nicht so ist. Im Traum begegnen uns Menschen, Situationen, Ereignisse und die tauchen immer so auf, als seien sie real. Sie werden von uns als real erlebt. Nur dieses Erlebnis kann man tagsüber nicht mehr fortsetzen und sie sind auch nicht willkürlich wiederholbar. Ihre Flüchtigkeit und Unbegreifbarkeit wird sozusagen augenfällig. Diese Erscheinungen sind eben nur Erscheinungen. Und wenn man erwacht, sind sie nicht mehr auffindbar. Mehr noch, im Wachzustand werden sie geradezu als unecht, als irreal, als illusionär empfunden und durchschaut, weil jetzt andere Fähigkeiten und Verhaltensweisen maßgebend sind und andere Gesetzmäßigkeit des Lebens wirksam sind. Die Quelle dieser Erlebnisbilder, um das auch noch kurz anzufügen, ist ja bekanntermaßen die Psyche, die all das sozusagen produziert. Nicht eine erfahrbare, objektive, materielle Welt an sich liefert uns Abbilder davon, sondern es sind die Geisteskräfte und die Geistesgifte von Gier und Hass, also Begehren und Aversion, die diese Blendungsdaten, diese Sinneserscheinungen immer wieder hervorrufen. Und der Buddha sagt in seinem Gleichnis von vorhin, dass gerade die Sinnendinge es sind, die die Qualität von Träumen haben, denn es ist das Verlangen, das Begehren, das diese täuschenden Vorstellungen erzeugt, denn das Begehren lässt die Dinge attraktiv werden. Das Verlangen sagt uns, das ist erstrebenswert, das ist wertvoll, das ist wichtig, das musst du haben. Und damit ist immer auch Enttäuschung, Ernüchterung mitproduziert. Irgendwann tritt es naturgegeben ein. Realität lässt letztlich alle Träume platzen. Wir haben das vermutlich alle schon oft erlebt. Wir wünschen uns etwas ganz, ganz doll, nicht? Wir ersehnen das. dann haben wir das, wir kriegen es, wir genießen das. Und letztlich denken wir, naja, das war dann doch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Jedenfalls nicht so erfüllend, wie wir gedacht haben. Jetzt sage ich aber mal, Achtung, Achtung, wir sollten daraus keine falschen Schlüsse ziehen. Man ist leicht geneigt, das in den falschen Hals zu kriegen. Nach dem Motto, ach ja, also Erlebnisse sind ja nur ein Traum. Das heißt, sie sind nicht wichtig, man braucht sie nicht zu beachten. Man muss die gar nicht ernst nehmen. Sie sind irgendwie bedeutungslos oder nebensächlich. Weit davon entfernt, denn Träume sind etwas Wirkliches. Denn gerade auch die nächtlichen Träume haben ja eine intensive Wirkung. Sie sind oft beängstigend und sie sind quälend. Albträume kennt der eine oder andere vielleicht. Und da merken wir ihre Wirkmacht. Und so ist es mit dem, was ich als Lebenstraum jetzt bezeichne. Das, was man da erfährt, ist ja auch durch und durch wirklich. Es ist unsere bestimmende Wirklichkeit, die oft schmerzlich genug ist. Leider ist das ein Dauerzustand, aus dem wir eben bisher noch nicht erwacht sind und auch gar nicht so leicht erwachen können, wie wir alle wissen. Zudem ist praktisch auch gar keine Alternative für die allermeisten Menschen vorhanden. Und im Alltagstrubel sind wir nicht einmal in der Lage, diese Träume, diese traumgleichen Erfahrungen auch als solche zu identifizieren und zu durchschauen. Und dieser Traumvergleich ist mit einer bestimmten Absicht verbunden. Nicht ist die Absicht zu sagen, ach, ihr erlebt keine Wirklichkeit, macht euch keine Sorgen, sondern die Absicht ist zu sagen, die Erfahrungen, die ihr macht, haben einen anderen Charakter, als ihr glaubt. Mit ihnen muss man anders umgehen, als man normalerweise annimmt. Sie haben auch andere Ursachen, als wir vermuten. Und sie ändern sich nur unter anderen Bedingungen. Was also ist Aufwachen? Was ist denn Wachsein? Um das in einer Formel zu sagen, ist es der Übergang von Unwissen zu Wissen. Der Übergang von Verblendung und geistiger Blendung, Blindheit, zu einem klaren Blick für die Realität, zu einer unbehinderten Sicht. Inhaltlich formuliert es der Buddha als die vier edlen Wahrheiten. Die sind zu verstehen, die sind zu durchschauen, sie sind intuitiv zu erfassen und erfahrbar zu machen. Und dazu gehört das Wesen von Dukkha, der Unzulänglichkeit, ihr Ursprung, ihr Ende und die Vorgehensweise. Das ist uns bekannt, das ist nichts Neues. Wer nichts Wandelbares mehr für unwandelbar hält, nichts Unzulängliches für befriedigend und nichts Substanzloses als substanzhaft, der ist schon ein ganzer Schritt vorangekommen. Und der Buddha hat von sich selbst in seiner allerersten Lehrrede, die er gehalten hat, genau das zum Kriterium seines eigenen Erwachens gemacht. Er sagte, erst nachdem ich gemerkt habe, dass das bei mir vollzogen war, da wusste ich, jetzt bin ich ein Erwachter, jetzt bin ich ein Buddha. In seinem Originalton, sobald ich bei diesen vier edlen Wahrheiten der Wirklichkeit gemäß die dreifache Wissensklarheit gewonnen hatte, da war ich mir auch klar darüber, dass ich in der Welt, in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht war. Vielleicht wird uns jetzt schon nach den wenigen Andeutungen klar, warum es nicht richtig ist, von erleuchtet oder von Erleuchtung oder einem Erleuchteten zu sprechen. Das ist weder sprachlich noch inhaltlich angemessen, denn es ist etwas ganz anderes, erwacht zu sein. Erwachen ist was anderes und ein Erwachter ist was anderes als ein Erleuchteter. Ich will das in ein paar Sätzen nochmal erklären, warum das so ist. Jede religiöse Läuterung, wenn man so will, hat mit Erhellung der verschiedenen Grade zu tun. Erhellung zeigt sich zunächst mal in der eigenen Befindlichkeit. Man empfindet sich als heller, als leichter, als feiner, als freier, denn als es früher war. Heller sozusagen im übertragenen Sinn, dass jemand ein sonniges, helles Gemüt hat. Die Erfahrung ist schon direkter in der Meditation, weil bei vielen Menschen Helligkeit, Lichterscheinung, inneres Strahlen bei entsprechender Sammlung normal ist oder auftauchen kann. Also das sind Lichtwahrnehmungen im Geistsinn. Da kann man von Erleuchtung sprechen. Und wir wissen auch, dass diese innere Verfassung als positive Ausstrahlung von anderen wahrgenommen werden kann. Also das Seelische eines Menschen manifestiert sich in seinem Körper und strahlt tatsächlich nach außen aus, dass auch andere das sehen als Aura oder als Heiligenschein. Und last not least wird ja oft in den Lehrreden gesagt, dass die übermenschlichen Wesen, also die Devas, als Lichtwesen erscheinen können und insbesondere Brahmas mit ihrem leuchtenden Gemüt repräsentieren sozusagen Erleuchtung praktisch. Jetzt kommt das Aber, das entscheidende Aber, dass nämlich dieses Vorhandensein seelischer Reinheit nicht unbedingt parallel läuft mit einer durchschauenden Weisheit. Die Mystiker aller Couleur haben das gezeigt, dass sie zum Teil sehr, sehr reine Wesen waren, aber letztlich doch weltzugewandt geblieben sind, dass sie ahnungslos geblieben sind hinsichtlich des Wesens der Existenz. Und der Buddha selbst schildert es am Beispiel eines Brahma, des Brahma Bako, der sicher ein sehr reines Wesen war, der aber die Gefangenschaft oder seine Gefangenschaft im Samsara überhaupt nicht durchschaut hat. Er hat das Gefühl, das sichere Empfinden gehabt, ich bin angelangt, ich bin an der Spitze sozusagen aller existenziellen Möglichkeiten angelangt. Erwachen betrifft eine ganz andere Dimension. Vollendete Weisheit ist nicht innere Reinheit allein, sondern vollendete Weisheit ist der Durchbruch zur Realität, also zum unmittelbaren Erkennen des Daseins und seiner Gesetze und führt dazu, dass man sich mit nichts mehr da identifiziert und dass man sich mit nichts Weltlichem irgendwie in Verbindung setzt oder sich da etwas von verspricht. Vergessen wir nicht den zweiten Teil des Satzes, den ich vorgelesen habe. Erwacht ist der Erhabene, zum Erwachen zeigt er die Lehre. Darum geht es ja. Das heißt, Erwachen ist ja nicht bloß eine persönliche Angelegenheit des Buddha oder irgendein interessantes Thema, über das man spricht. Es hat auch etwas mit uns zu tun. Es geht uns etwas an. Warum? Weil wir eben noch uns im existenziellen Schlaf befinden. Und deshalb ist für Freunde des Dhamma die Bodhi, das Erwachen, das Ziel schlechthin. Für ernsthaft Praktizierende ist auf lange Sicht nichts anderes angemessen. Alles andere, sei das so vornehm und edel wie auch immer, ist nur Vorläufiges und bleibt nur Zwischenetappe. Wie also erwachen? Wie geht das? Es geht jedenfalls anders als vom nächtlichen Traum zu erwachen, weil, wie wir wissen, die sich meist von allein und sehr schnell verflüchtigen und vor allen Dingen nachher sofort als solche identifiziert werden. Der Lebenstraum dagegen ist ausgesprochen lang anhaltend, der hat was Zähes an sich und ist auch noch schwer zu entlarven. Wenn wir uns selbst sehen, können wir sagen, ja, vielleicht haben wir bisher mehr oder weniger den Weckruf gehört. Wach sind wir noch lange nicht. Wir haben den Weckruf gehört und müssen uns Mühe geben, nicht weiter zu schlafen, uns nicht wieder umzudrehen, sondern wir müssen uns erst die Augen reiben und ganz wach werden. Das ist unsere Aufgabe. Und die entsprechende Vorgehensweise, auf die ich heute natürlich nicht eingehen kann, ist von dem Buddha in aller Ausführlichkeit dargestellt. Die wirksame und sichere Methode ist immer eins. Nicht? Der edle achtfache Pfad mit seinen drei grundlegenden Etappen: Wissen, ethisches Verhalten, Sammlung, Herzensfrieden. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, dem zweiten Satz. Gebändigt ist der Erhabene, zur Bändigung zeigt er die Lehre. Im Pali steht da das Wort Danta, was sich gewöhnlich auf Lebewesen generell bezieht. Und das heißt so viel wie gezähmt, zahm, dressiert, gefügig, willig, folgsam, abgerichtet. Und man denkt leicht an einen Dompteur mit seinen dressierten Tigern, Pferden oder Elefanten. Aber dem Buddha ging es natürlich nicht um die Abrichtung von Tieren, sondern um das Dressieren, wenn man so will, von Menschen. Und es mag sein, dass diese Gleichsetzung von Dressur, Mensch, Tier am Anfang etwas befremdlich klingt. Na, was soll denn das? Aber der Buddha gibt uns ein Gleichnis, wo er die Berechtigung dieser Aussage sehr deutlich macht. Und wir finden dieses Gleichnis im Samyutta Nikaya 35, 206, wo er von sechs Tieren spricht. Da ist eine Schlange, ein Alligator, ein Vogel, ein Hund, ein Schakal und ein Affe. Alle haben natürlich unterschiedliche Aufenthaltsorte, unterschiedliche Gewohnheiten und Interessen. Die Schlange will in den Termitenhaufen, der Alligator ins Wasser, der Vogel in die Luft, der Hund streunt gerne im Dorf herum, der Schakal ist am liebsten auf dem Leichenfeld. Und der Affe liebt Wald und Bäume, weil er da Früchte findet und sucht. Jetzt kommt nur ein Mann daher, ergreift diese sechs Tiere und bindet sie an einem Seil am Nacken fest. Das andere Ende des Seiles, oder der sechs Stricke, verknotet er miteinander und überlässt sich die Tiere von jetzt an selbst. Ja, was machen die? Sie gehen ihren jeweiligen Interessen, Bedürfnissen und Neigungen nach. Mal haben sie Hunger und Durst, mal wollen sie mit ihresgleichen zusammen sein, mal suchen sie ihren Schlafplatz. Aber sie können sich gar nicht souverän und frei bewegen, denn sie sind ja gefesselt und über die Stricke miteinander auch noch verknüpft. Und das heißt, sie müssen sich dem jeweils stärksten Tier unterwerfen, müssen seinem Willen folgen. Wenn also das Krokodil mit aller Wacht zum Wasser strebt, müssen die anderen, ob sie wollen oder nicht, folgen. Und genau dieses Bild beschreibt die menschliche Lebenssituation, beschreibt die Verfassung und die Aktivität unserer Psyche. Die sechs Tiere sind erwartungsgemäß die sechs Sinne, über die wir verfügen. Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast und Geistsinn. Und jeder dieser Sinne hat einen anderen Weidegrund, sprich alle diese Sinne haben andere sehr unterschiedliche Objekte, nach denen sie streben. Die einen streben nach sichtbaren Dingen, die anderen nach riechbaren und der Geist strebt nach Ideen und Vorstellungen und Planungen. Und alle Sinne sind über den Geistsinn, das ist dieser Knoten, miteinander verbunden. Dieser Knoten, der ist praktisch die Ich-Erscheinung, das Ich-Erleben, die Ich-Vorstellung oder sagen wir die Ich-Funktion, die das Ganze irgendwie miteinander in Verbindung setzt. Und witzigerweise oder dummerweise spielt sich gerade dieser Knoten immer mehr auf. Er will die erste Geige spielen. Er hält sich für etwas Primäres, obwohl er doch in völliger Abhängigkeit besteht. Das Ich hält sich für etwas Primäres und entsteht doch nur in Abhängigkeit. Und menschliches Erleben, wenn wir das jetzt nochmal auf einer anderen Ebene betrachten, menschliches Erleben ist ja das Dasein in der Karma-Welt, also in der Welt der Sinnendinge. Und Sinne heißt in diesem Falle nicht allein die Fähigkeit haben, etwas wahrzunehmen, sondern diese Fähigkeiten sind immer auch gekoppelt mit Sinnesdrängen und man kann direkt sagen mit Sinneszwängen, denn es ist nicht nur so, dass wir etwas sehen, hören etc. können, sondern wir wollen auch sehen und hören. Ja, wir müssen sozusagen sehen und hören. Und nun ist es so, entsprechend dem Bild, das ich vorher gezeichnet habe, dass die sinnlichen Triebe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark präsent sind. Und sie animieren den Geist, genau für sie tätig zu sein, ihre Anliegen sozusagen zu befriedigen. Es sind also die sinnlichen Triebe, die das Ich prägen, die ihm ihren Willen aufzwingen. Es ist das Bündel von Drängen, die im Grunde ein Ich bilden, die im Grunde erst dieses Phänomen erscheinen lassen. Und diese Dränge zerren und reißen und schieben und drücken das Ich in die eine oder andere Richtung, je nachdem, was von ihnen gerade aus dem Inneren der Psyche auftaucht. Und wie die Knoten bei den Tieren, so ist auch das Ich gar keine stabile oder feste Größe, sondern ein dynamisches, ständig in Bewegung seines Etwas. Nochmal, das ist jetzt der springende Punkt. Ein sich autonom dünkendes Ich ist also mitnichten selbstbestimmt, sondern es wird von den Sinnestrieben gestaltet und beherrscht, sie dominieren und sie machen, was sie wollen. Anders gesagt, die Sinnentriebe sind in der Regel unkontrolliert, der normale Mensch also ungebändigt und ungezähmt. Ja, man kann sagen, nach dem Bild, das ist das Animalische an ihm, das erstmal das Brei hat. Und die Konsequenz daraus ist, dass eine heillose Situation herrscht, die nicht beherrscht werden kann oder im Moment nicht beherrscht wird. Das ständige Unruhe, ständiges Fremdbestimmtsein, Frieden, Ruhe, Stille kann nicht eintreten. Und genau um diese Situation zu entkommen, müssen sich die Verhältnisse umkehren bzw. umgekehrt werden. Der Mensch muss sozusagen, wir müssen sozusagen Kontrolle über diese sechs Sinne bekommen. Der Mensch muss die wilden Tiere in sich bändigen. Im zweiten Teil der Lehrrede mit diesen sechs Tieren wird auch eine geeignete Methode empfohlen. Nachdem dieser Mann alle Tiere mit einem kräftigen Tau festgebunden hätte, würde er sie an einen kräftigen Pfeiler anbinden. Wenn nun diese sechs Tiere hungrig und müde würden, dann müssten sie am Pfeiler oder Posten stehen bleiben oder sich hinsetzen oder sich hinlegen. Das heißt, dem gewohnheitsmäßigen Verhalten der Tiere, ich will meine Befriedigung, dem gewohnheitsmäßigen Verhalten der Tiere muss Einhalt geboten werden. Wie passiert das? Sie werden an einen festen Balken festgebunden. Das heißt, sie haben noch ihre Dränge, ihre Gewohnheiten, ihre Wünsche und sie wollen denen auch weiter nachgehen, aber sie sehen sich gehindert. Sie müssen irgendwann den Widerstand später oder früher aufgeben, weil dieser Pfosten, dieser Pfeiler sie festhält. Und sie bleiben in der Nähe des Pfostens, kommen dazu. Ebenso nun auch, wer auf den Körper gerichtete Achtsamkeit entfaltet und häufig gepflegt hat, den zieht das Auge nicht zu den lieben Formen und den Unlieben ist er nicht abgeneigt. Dem zieht der Geist nicht zu den lieben Dingen und bei den Unlieben ist er nicht abgeneigt. So nun ist einer ein Gezügelter. Also eine empfohlene Möglichkeit oder eine empfohlene Methode ist die Entfaltung von Achtsamkeit. Und zwar eine Achtsamkeit, die vorzugsweise auf den Körper gerichtet wird und dabei fixiert wird, wenn man so will. Genau das ist es, was den Geist hindert, über die anderen Sinne weltlichen Objekten nachzugehen. Und der Effekt ist, dass die Sinnendränge mit der Zeit nachlassen, dass sie sich mit der Zeit auflösen. Der Betreffende gilt dann als ein Gezügelter. An einem kräftigen Pfeiler oder Pfosten gebunden, das ist eine Bezeichnung für die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Darum habt ihr euch also zu üben. Die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit wird von uns entfaltet werden, häufig geübt, zum Fahrzeug gemacht, zur Grundlage gemacht, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet werden. So habt ihr euch zu üben. Die zitierte Rede ist aus zwei Gründen nur beispielhaft zu betrachten. Zum einen, weil sie allein von den zu bändigenden Sinnesdrängen spricht. Sie spricht nicht von den anderen, sie spricht sozusagen nur von einer Art, von einer Methode der Körperachtsamkeit. Der Buddha andererseits oder anderenorts hat dieselbe Sache sehr viel umfassender angegangen, weil er da sagt, es müssen im Grunde alle Tendenzen, alle Triebe, alle weltlichen Verhaftungen irgendwie in den Griff bekommen werden. Man muss gänzlich frei werden von Gier, Hass und Verblendung und von allen Formen von Durst. Deshalb lehrt er als ein unübertroffener Lenker der zähmbaren Menschen, der sich nicht nur fokussiert auf ein Teilproblem der Existenz, sondern immer wieder das Ganze im Blick hat. Und der Erwachte ist es ja, der immer eine Vielfalt von Vorgehensweisen und Mitteln lehrt. Und da bin ich wieder bei einem Punkt, den ich vorhin schon mal genannt habe. Im Grunde ist die Methode, die Vorgehensweise immer dieselbe. Es ist der edle, achtfache Weg mit seinen drei Kernbereichen. Dritter Punkt. Gestillt ist der Erhabene. Zum Stillwerden zeigt er die Lehre. Wenn wir still sein hören oder gestillt hören, mögen uns auch verschiedene Gedanken aufkommen. Manche betreffen Naheliegendes, manche eher Tiefgründiges und ich will ein paar Beispiele herausgreifen. Zum Beispiel ist jemand still, der nicht spricht, der schweigt. Und es ist ja ein bekannter Rat des Erwachten an seine Mönche, wenn er sagt, trefft ihr euch, meine Mönche, so geziemt euch zweierlei, lehrreiches Gespräch oder edles Schweigen. Also das ist die Empfehlung, Sprache nicht wahllos und ungebremst zu verwenden, sondern sie als ein wertvolles Instrument zu schätzen und nur für heilsame Zwecke zu gebrauchen. Die schlimmsten Auswüchse unguten sprachlichen Verhaltens werden ja schon durch das vierte Sila eingedämmt, wo es darum geht, einfach mit dem Lügen aufzuhören. Aber besser ist natürlich auch, wenn auch die anderen Formen wie Zwischenträgerei, hohe Rede, sinnloses Geschwätz, wenn denen auch noch Bremsen angelegt wird. Und für Ordinierte gilt im Grunde noch ein engerer Rahmen, weil die sich überhaupt nur auf Dhamma-Themen beziehen sollen, wenn sie miteinander sprechen. Aber Schweigen ist naturgemäß auch noch in einem höheren und stilleren Zustand zu verstehen. Denn Sprechen ist immer irgendwo verbunden mit dem Denken. Dauernd reden heißt, den Geist dauernd auf Trab halten. Und oft ist es doch nur die Fortsetzung, die Ausbreitung oder Vervielfältigung von Nutzlosem und Sinnlosem. Dieses hält und bindet an weltliche Banalitäten. So gesehen ist Schweigen etwas Zweifaches, ist ein zweifaches Stillstehen oder Stillsein. Einmal, weil die sprachlichen Aktivitäten nach außen zur Ruhe gekommen sind, aber auch, weil die sprachlichen Aktivitäten im Innern, im Geist zur Ruhe gekommen sind. Und dieser letzte Punkt lässt schon erahnen, dass Gestilltsein weit mehr ist, als nur den Mund zu halten. Und dem einen oder anderen wird es deutlicher werden, wenn ich auf die hier verwendeten Pali-Begriffe mit zwei Sätzen eingehe. Nochmal, der Erwachte sagt, gestillt ist der Erhabene. Zum Stillwerden zeigt er die Lehre. Gestillt heißt im Pali Santa, also beruhigt, still, friedlich, friedvoll. Und Stillwerden heißt hier Samatha, also Gemütsruhe, Seelenfrieden, wie auch immer. Die meisten haben schon das Wort oder die Worte Samatha und Vipassana gehört, denn in manchen buddhistischen Kreisen haben sie sowas wie einen Kultstatus. Denn sie fassen im Kern die buddhistische Lehre zusammen. Nämlich in den Begriffen von Gemütsruhe und Klarheit, von Ruhe und Klarsicht oder, wenn man eine andere Ausdrucksweise wählen will, von Samadhi, Sammlung, Einigung und Panya, Weisheit, Wissen. Stillwerden betrifft also die gesamte Psyche und vollzieht sich naturgemäß nur stufenweise. Ich sage, Stillwerden bedeutet eine Wendung des Lebens insgesamt, und zwar von außen nach innen, von der Vielfalt zur Einheit, vom Groben zum Feinen, vom Leidhaften zum Leidfreieren und Leidfreien. Und das ist so wie bei einer Produktionsanlage, die nicht mehr gebraucht wird. Nach entsprechender Planung und organisatorischer Vorbereitung werden irgendwann die Prozesse mal heruntergefahren, abgestellt. Dann wird die ganze Anlage stillgelegt und abgebaut am Ende. Und das entspricht in etwa ja, dem buddhistischen Pfad, dem achtfachen Pfad, der mit der rechten Anschauung, der richtigen Motivation beginnt, wo die rechte Lebensweise und Verhaltensweise hinzukommt und wo dann eben die Praxis der Meditation mehr Schwerpunkt gewinnt, wo die verschiedenen Stadien der Sammlung erreicht werden und am Ende die Bahne als Gestilltheit übrig bleibt. Das ist die Praxis jetzt mal formal und formelhaft ausgedrückt. Und jetzt möchte ich dieses Stillwerden oder dieses Stilllegen noch an einzelnen Beispielen näher erläutern. Gewöhnlich sind die Menschen und der Wesen von fünf Hemmungen geprägt und bewegt. Das sind die fünf standardmäßigen Weisen, wie man denkt, was man will und was einem sozusagen im Inneren, was halt im Inneren vor sich geht. Sinnliches Begehren gehört dazu, Ablehnung ist die Kehrseite, Lethargie gehört dazu, Unruhe dazu und Ungeborgenheit bzw. Zweifel. Und diese fünf sind es, die uns ständig in Bewegung halten einerseits, die uns aber auch an das sinnliche Dasein, an die Welt der tausend Dinge binden. Stillwerden in einem tieferen Sinn ist nun genau die Überwindung dieser fünf Hemmungen, oder anders ausgedrückt, das Erreichen der Vertiefungen. Und in ihrer Vollendung bedeuten die Vertiefungen, die Jhanas, dass die fünf äußeren Sinne stillgelegt sind. Während er also diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt wird er heiter. Heiteren Geistes wird der Körper beschwichtigt. Körper beschwichtigt fühlt er sich wohl. Sich wohl fühlt, wird sein Herz einig. So gewinnt er, ja fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, Ruhe geborene, selige Verzückung, die Weihe der ersten Schau. So gibt es Neumann wieder. Der nächste Schritt ist, dass jetzt auch noch die gröberen Formen des Denkens zur Ruhe gebracht werden. Dass also der innere Sinn, der Denksinn stillgelegt wird. Weiter so dann nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemüts, die von Sinnen und Gedenken freie, in der Einigung geborene Verzückung, selige Verzückung, die Weihe der zweiten Schau. Und so geht es weiter bis zur vierten Schau, bis zur vierten Vertiefung, wo die nächsten Schritte beinhalten, dass auch die Gefühle besänftigt werden, dass Wehgefühle und Wohlgefühle verschwinden und der Entfaltung von Gleichmut Platz machen. Man kann hier sagen, dass die gesamte Sinneswelt beiseite getan ist und die Betreffenden in einer brahmische Seinsweise eingetreten sind. Und gemessen an dem menschlichen Alltagsgewusel, das wir alle gut kennen, ist das eine nun ganz andere Dimension von Beruhigung und Stille. Und ein weiterer großer Sprung sind die vom freien Daseinsbereiche, die ich hier nur nennen will. Das sind die Erlebensbereiche, die völlig ungegenständlich ist, wo es keine Vielfalt mehr gibt, gar keine Objekte mehr gibt, die wahrgenommen werden, gar kein Gegenüber mehr festzustellen ist, wo es auch keine angenehmen Gefühle mehr gibt, schon gar nicht unangenehme Gefühle, wo nur das Gefühl eines erhabenen Gleichmuts herrscht. Das nennt der Buddha übrigens Santa Vihara, die stillen Verweilungen. Da ist es erst wirklich still, weil hier das innerweltlich höchste Maß an Gestilltsein des Herzens erreicht ist. Bleibt nur noch eins, das Nibbana, das geht noch darüber hinaus, weil das vollkommen ist, weil das makellos ist, weil das unbedingt ist und unabhängig von Ursachen ist, weil das auch endgültig ist und keinen Rückfall mehr zu befürchten ist und weil das im Grunde sogar jenseits noch von gestillt oder ungestillt liegt. Hinübergelangt ist der Erhabene, zum Hinübergelangen zeigt er die Lehre. Da fragt man sich, von wo, wohin, nicht? Wo war er früher, wo ist er dann danach? Und da haben wir einen wichtigen Hinweis in der M22 mit einem sehr bekannten Gleichnis. Wenn ein Mann auf der Reise an ein ungeheures Wasser käme, das diesseitige Ufer voller Gefahren und Schrecken, das jenseitige Ufer sicher, frei von Schrecken. Hier wird das Leben des Menschen oder sagen wir der Wesen mit einer dauernden Wanderschaft verglichen. Man ist immer unterwegs, ist nie am Ziel. Das gilt für das aktuelle Leben, das ständig bewegt ist. Das gilt aber auch für den Samsara, der ja nichts anderes bedeutet als das anfanglose Kreisen der Wesen im Dasein. Konkreter ist es der dauernde Wechsel von 8 weltlichen Erscheinungen, Gewinn und Verlust, Lob und Tadel, Ruhm oder unbeachtet bleiben, Glück und Leid. So und irgendwann sieht der Mensch einen gewaltigen Strom vor sich. Er macht eine neue Erfahrung, entweder macht er sie selbst oder durch Belehrung kommt er dazu. Eine andere Dimension rückt sozusagen in seinen Blick. Und jetzt hat er 3 Dinge in seinem Bewusstsein. Da ist das bekannte Ufer, das ist das unbekannte Ufer und ein trennendes dazwischen. Und langsam lernt der Wanderer auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Seiten hier und dort kennen. Und erst im Vergleich dieser beiden erkennt er seine eigene Situation, kann die richtig einschätzen. Da ist der gewohnte und bekannte Standort. Der wird beschrieben als unwirtlich, wenig einladend, unvollkommen, ja höchst gefährlich. Die Bilanz ist, das taugt nicht zum Leben, das ist unzulänglich, das ist haltlos, das ist leidvoll, das ist vergänglich. Das ist der Bereich von Dukkha. Und dieses diesseitige Ufer meint eben alles Innerweltliche im umfassenden Sinn, nicht nur das Menschentum oder das Untermenschliche, sondern auch alle himmlischen, alle brahmischen Ebenen des Erlebens. Und damit konfrontiert eine Zukunftsaussicht, nämlich das jenseitige Ufer, das genaue Gegenteil davon. Da wird gesagt, da gibt es keine Gefahren, keine Beeinträchtigungen, man lebt ohne Sorgen, ohne Angst, friedvoll. Das ist ein dauerhaftes, ein ungetrübtes, ein höchstes Wohl. Das ist die volle Freiheit von Dukkha. Also das ist Nibbana, Nirvana als Gegenstück, nämlich das Ungestaltete, das Ungewordene, das Nicht-Zusammengesetzte, das Unbedingte. Und genau der Buddha war es, der der Entdecker, oder sagen wir wie der Entdecker und Eroberer des jenseitigen Ufers war und ist. Er ist dorthin vorangegangen. Von ihm heißt es, dass er Tinasukha Parita war, dass er die Flut des Kummers überwunden hat. Und, für uns wichtig, zum Hinübergelangen zeigt er die Lehre. Er ermutigt uns, ihm zu folgen und ebenfalls das rettende Ufer anzustreben und irgendwann zu erreichen. Mit einer großen Hilfe natürlich, die uns übermittelte Lehre. Und die ist in diesem Gleichnis des Floß, das uns hinüberführt. Als Floß will ich euch die Lehre weisen, sagt der Buddha. Wichtig ist allerdings, dass dieses Hinübersetzen, diese Überfahrt zum anderen Ufer etappenweise sich vollzieht und dass das Hinübergelangtsein auch sehr unterschiedliche Grade hat. Ich will das in wenigen Beispielen erläutern. Dieses Hinübergelangtsein kann man in einem relativen Sinn verstehen, nämlich bei den Nachfolgern, bei den Übenden in den verschiedenen Graden. Und da ist für uns der wichtigste Punkt die Sotapatthi, der Stromeintritt. Wer den erreicht, ist schon in einer ganz entscheidenden Weise hinübergelangt, weil für ihn alle untermenschlichen Daseinsbereiche für immer vorbei sind. Die tauchen nie mehr auf, nie mehr gespenstisches, nie mehr tierisches, nie mehr höllisches Erleben wird auf den Betreffenden zukommen. Versiegt habe ich die Hölle, versiegt den Schoß der Tierheit, versiegt das Gespensterreich, versiegt den Abweg, die üble Fährte, das Verderben. Hörer der Botschaft bin ich geworden, dem Verderben entronnen, eile zielbewusst der vollen Erwachung entgegen. So in der D16. Mein zweites Beispiel ist ein Nicht-Wiederkehrer. Und Nicht-Wiederkehrer, die beenden ihre Wanderung, ihre Reise ja bei den Brahmas. Und sie haben noch mehr hinter sich gelassen. Sie haben nicht nur das Unterschiedliche, das Untermenschliche definitiv hinter sich gelassen, sondern für immer die gesamte Sinnenwelt. Weil sie werden allenfalls noch in brahmischen Bereichen wiedergeboren und erreichen von dort die völlige Erlöschung. Und dann gibt es natürlich das Hinübergelangtsein in absoluten Zeit, absoluten Sinn, wie das bei dem Buddha und den Arahans der Fall ist. Also bei denjenigen, die Nibbana verwirklicht haben, die getan haben, was zu tun war, die die Reise beendet haben, die das Floß ablegen können und es nicht mehr brauchen. Sie haben, wenn man so will, den Strom des Werdens überquert, also alles Bedingte und Gestaltete transzendiert. Noch kurz zu dem letzten Punkt, damit wir den auch noch haben, ist der fünfte. Und dieser Satz lautet: Vollkommen erloschen ist der Erhabene und zum vollkommenen Erlöschen zeigt er die Lehre. Die dritte Belehrung, die der Buddha überhaupt gegeben hat, ist unter dem Stichwort der Feuerpredigt bekannt. Sie richtete sich an brahmanische Asketen, die sehr ernsthaft praktiziert haben und sich darum bemühten, das Feuerelement zu beherrschen. Und ihnen hält er eine Lehrrede, die eben auf ihren Erfahrungshorizont bezogen ist, die aber nichtsdestotrotz allgemeine Aussagen über das Dasein enthält. Deshalb ist es für uns interessant. Dann lautet das in dieser berühmten Lehrrede: Alles ist in Brand. Was alles aber ist in Brand? Das Auge und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Körper und die Gegenstände, der Geist und die Dinge sind in Brand. Das sechsfache Bewusstsein, die sechsfache Berührung und was durch die Berührung bedingt an Fühlbarem aufsteigt, sei es Wohl oder Wehe, weder Wehe noch Wohl, auch das ist in Brand. Und wodurch brennt es? Durch Feuer der Gier, Feuer des Hasses, Feuer der Verblendung ist es in Brand. Durch Geburt, Altern und Sterben, durch Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung brennt es, sag ich. Also hier wird das gesamte Dasein als Daseinsbrand bezeichnet. Alle sechs Sinne und Objekte brennen. Der gesamte Wahrnehmungsvorgang, alle Abläufe des Erlebens, die treibenden Kräfte, die dahinter stehen. Und anschaulich gemacht die Lebenserfahrungen, wie geboren werden, altern und sterben. Körperliche, geistige Wege. Und woher rührt dieses Brennen? Ja, aus einem anderen Brand, durch die Verunreinigung des Herzens, durch Raga Dosa Moha, durch Gier, Hass und Verblendung. Die geistigen Gifte sind es, die den Ursprung dieses großen Brandes darstellen. Es sind die verzehrenden Leidenschaften. Und dass das so ist, oder dass dieses Phänomen des Brennens da ist in unserem Leben, zeigt sich nur zu gut auch in unserer Sprache. Das spiegelt sich da recht gut wider. Wenn wir von brennendem Verlangen sprechen, oder wenn wir sagen, da ist jemand Feuer und Flamme für etwas, da ist von loderndem Hass die Rede, von heißer Liebe oder von glühendem Eifer. Und Nibbana ist das genaue Gegenteil davon. Wörtlich heißt Nibbana auch nicht mehr brennen, heißt verloschen sein, heißt kühl geworden sein. Und ich will nur ein kleines Beispiel nehmen von jemandem, der zur Erlöschung gekommen ist und seine Erfahrung jetzt mitteilt, der als Geheilter diese Erfolgsmeldung sozusagen der Nachwelt hinterlässt, der die triebhaften Verflechtungen restlos aufgelöst hat, der die Freiheit erreicht hat. Und der sagt von sich: Hab aufgegeben jeden Reiz und jeden Hass aus mir gezogen. Verblendung ist von mir gegangen, bin kühl geworden, bin erloschen. Bevor wir aufhören, noch ein paar abschließende Bemerkungen. Weil vielleicht der eine oder andere sich jetzt die Frage stellt, ja, was soll ich denn noch alles tun? Ich habe schon so viel in meinem normalen Alltagsleben zu beachten. Ich habe auch einiges, was ich in meiner spirituellen Praxis tue und beachten muss. Und jetzt kommen nochmal 5 neue Dinge dazu. Ich soll also erwachen, ich soll gebändigt sein, ich soll gestillt sein, ich soll hinübergelangt sein, ich soll erloschen sein. Ist das nicht alles ein bisschen viel? Geht es nicht ein bisschen einfacher? Also da ist die Entwarnung relativ einfach zu geben, weil alle 5 Punkte gar keine verschiedenen Dinge sind. Allen ist nämlich gemeinsam, dass sie das höchste spirituelle Ziel überhaupt ansprechen, nämlich Nibbana. Und dass sie nur unterschiedliche Betrachtungsweisen für dasselbe sind, nämlich für die endgültige Befreiung. Im 43. Samyutta hat der Buddha 33 Synonyme gegeben, die uns nahe bringen sollen, was Nibbana tatsächlich bedeutet, dass wir so ein bisschen Gefühl, ein Gespür dafür bekommen, was das meint. Und einige dieser Ausdrücke sind auch so Stichworte für unseren heutigen Vortrag. Denn da ist von Santam die Rede, das war die Stille, von Param, das Gegenüberliegende des Jenseits. Da ist von Dipa die Rede, das Eiland, die Insel, auf die man sich retten kann. Da ist das Nibbana, das hatten wir eben, das nicht mehr brennen. Und das Virago, dieses ohne Gier sein, dieses Verblassen dieser Anziehung und Abstand. Wenn der Buddha, das habe ich oft und oft schon gesagt, von diesen vielfältigen Darstellungsweisen Gebrauch macht, dann aus didaktischen Gründen, weil der eine sich von dem einen angesprochen fühlt, während der andere ein anderes Beispiel einleuchtender findet. Da muss jeder gucken, tja, was zu ihm passt, wo da die Wellenlänge zu einer Darstellungsweise passt. Von dem Buddha kann man auf allen Ebenen viel lernen. Er sagt ja, dass seine Lehre am Anfang, in der Mitte und am Ende gut und hilfreich ist. Und wir müssen 1000 Alltagsübungen betrachten, das ist völlig klar. Aber wenn man den Stromeintritt im Auge hat, dann ist es einfach unabdingbar, dass man die Spitzenlehre des Buddha immer wieder auch mal ins Visier nimmt. Und dazu sollte der heutige Vortrag dienen, dass wir uns immer mal wieder erinnern, was das Eigentliche des Dhamma ausmacht. Und es waren diese 5 Dinge, von denen ich heute gesprochen habe, die nicht nur in ihrer Zielorientierung gleich sind, sondern die auch in ihrer Vorgehensweise immer gleich sind. Da muss man keine unterschiedlichen Dinge lernen oder praktizieren. Es ist immer dasselbe. Es ist der edle achtfache Pfad. Es wird uns also gar keine weitere Aufgabe aufgebürdet, sondern wir werden erinnert, dass wir an das Ziel, das wir wenigstens ab und zu im Auge haben, festhalten, dass wir uns immer mal wieder klar machen und immer wieder den nächsten Schritt in diese Richtung gehen.